Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Wie schon angekündigt, ich bin Ralf Habener. Ich bin glücklich verheiratet seit fast 25 Jahren. Wir haben zwei eigene und zwei Pflegekinder, die aber alle schon groß und erwachsen sind und aus dem Haus sind. Ich bin Pastor in Bad Hersfeld. Und von daher Bad Hersfeld auch eine ähnlich ländlich geprägte Region wie ihr hier. Also jetzt nicht so irgendwie aus dem Rhein-Main-Gebiet, Boomtown da, Frankfurt oder so, sondern von daher aus dem ländlichen Raum. Und da kenne ich dann auch so die ein oder andere Herausforderung, die es dann so mit sich bringt, Gemeinde zu bauen, Reich Gottes zu bauen, eben nicht so in der Metropolregion, sondern im ländlichen Bereich. Ich war auch schon mal hier, vor vielen Jahren war ich schon mal hier, ich weiß aber gar nicht mehr wann, und meine Frau war auch schon mal hier zu einem Frauentag. Die hattet ihr schon mal hier zu Gast gehabt. Meine Frau Beke ist aber auch schon etliche Jahre her, die hatte hier, ich glaube, einen musikalischen Abend irgendwie gestaltet, ne? Richtig, genau. Ihr habt heute Nacht eine Stunde mehr geschlafen, ne? Seid ihr dafür dankbar? Das ist gut, ne? Stunde mehr schlafen zu dürfen, das finde ich auch klasse. Genau. Schau doch mal nach rechts und links, wer so alles neben dir sitzt. Und da kannst du innerlich denken, ach Mensch, schön, das ist doch toll, wer alles da ist und alles schön dir ist, die ganzen Gesichter. Klasse, dass du hier bist, weil du hier bist und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann hast du Jesus mit dir hergebracht. Und ihr alle zusammen, wir haben Jesus mit hierher gebracht. Und das ist unheimlich toll, wenn wir zusammenkommen. Jeder hat Jesus im Herzen und wir können ihn gemeinsam anbeten und loben und preisen. Das finde ich klasse und das macht viel mehr Spaß und Freude, als das alleine zu tun. Allein mit Jesus zu sein, das ist auch prima, da gibt es gute Zeiten. Aber so in Gemeinschaft zusammenzukommen und jeder hat Jesus im Herzen, ich finde das genial. Und wir feiern heute Reformationstag. Ja, wir feiern heute, dass Martin Luther die 95 Thesen angeschlagen hat an die Schlosskirche und dass er die Gnade Gottes wiederentdeckt hat. Die Gnade Gottes und die ganze Tragweite dieser Gnade Gottes. Und dazu möchte ich heute Morgen euch etwas weitergeben in der Predigt über eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Es geht um Jona. Jona und die Gnade Gottes. Der Wal spielt da nur eine Nebenrolle. Das ist für mich als Pastor jetzt schwierig, als vorne einer hier der Prediger, weil es meistens so ist, wenn die Leute diesen Namen Jona hören, dann ploppt da innerlich gleich so ein Bild auf, ja, Jona und der Wal und so. Der Wal ist in der ganzen Geschichte nur nebensächlich. Das geht um was ganz anderes in dem Buch. Also von daher, lasst mal deinen Wal jetzt einfach mal zur Seite. Es geht um Gnade. Es geht um Gnade Gottes und das ist das Thema im Buch von Jona. Jona, eigenes Buch in der Bibel, im Alten Testament. Was schätzt du, wie lange brauchst du, um das Buch Jona so einmal durchzulesen? Mal ein paar Schätzungen. Was schätzt du, wie lange brauchst du, um das einmal so zu lesen? Sagt mal eine Zahl, kommt. 45 Minuten höre ich. Bietet einer mehr oder weniger? Eine andere Zahl.
Ich schaffe das
in 20. 20 Minuten, sehr gut. Okay. Also wenn ich normal lese, im ganz normalen, also jetzt nicht so ein Hypermodus, sondern ganz normal lese, 6 Minuten. 6 Minuten. Vielleicht, wenn du ganz gemütlich liest, 7. Aber 6 bis 7 Minuten, mehr ist es nicht. Von daher, du findest heute Nachmittag bestimmt 6 Minuten Zeit. Die hat jeder. 6 Minuten, einmal das Buch Jona durchgelesen, ganz gemütlich, von Anfang bis Ende. Diese Geschichte von Jona, die füllt also ein eigenes Buch in der Bibel. Und eben, wie ich schon sagte, relativ kurz, um das ganze Buch zu lesen. Und ich werde diese Geschichte jetzt mal so durcherzählen und einige Gedanken dazu weitergeben. Ich empfehle dir, das nochmal zu Hause nachzulesen, weil, hey, Wort Gottes nochmal selber im Original zu lesen, das ist einfach nochmal, ne, da komme ich nicht ran. Empfehle ich dir also ausdrücklich. So, Nun, Jona wird uns vorgestellt und er bekommt von Gott einen Auftrag. Er soll in eine riesig große Stadt gehen namens Ninive. Die liegt außerhalb von Israel. Was? Außerhalb von Israel? Das sind Heiden. Schrecklich. Mit Heiden wollen wir nichts zu tun haben. War damals im Alten Testament so die Regel. Ja? Gab Volk Israel, wir hier auserwähltes Volk, alle anderen Heiden. Kein gutes Land, nichts Gutes, gar nicht gut. Dort soll er hingehen, nach Ninive, in eine riesig große Stadt, die liegt im Irak oder lag im Irak. Kein Gott ist gläubig, keiner ist da gottgläubig. Und Gott gibt den Auftrag, geh dahin, predige denen, dass ich die Stadt vernichten werde. Ihre Bosheit, die stinkt quasi zum Himmel. Wir lesen das mal zusammen. Geh in die große und mächtige Stadt Ninive, kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mit ansehen. Nun, Jona macht sich auch gleich auf den Weg und zwar strikt in die andere Richtung. Genau entgegengesetzt von Ninive. Er will abhauen. Er will vor Gott fliehen. Und er geht runter. Runter in den israelischen Hafen Jaffo und steigt dort in ein Schiff. Jona erhält also einen Auftrag von Gott, eine Berufung, aber er will das nicht. Am Ende der Geschichte erzählt er auch warum. Das wird uns am Ende dann deutlich, worum es da eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass es zu viel Arbeit war. Überhaupt nicht das Thema. Oder dass es zu gefährlich war. Gar nicht das Thema. Es geht um was ganz anderes. Jona wusste nämlich, dass Gott gnädig ist. Und er hat schon geahnt, dass er Ninive dann doch verschonen will. Und Jona will nicht dort Gericht verkündigen. Gott lässt eure Stadt untergehen und so. Und dann tut Gott es nicht, weil Gott gnädig ist. Und er wollte auch nicht, dass die Leute Gnade erleben. Die sind so böse. Keine Lust auf einen gnädigen Gott. Und deshalb haut Jona von seinem Auftrag ab, nimmt ein Schiff nach Tarsis in Spanien. Das war der weit entfernteste Punkt, den man sich damals nur denken konnte. Wenn du vor Gott oder vor einem Auftrag vor Gott oder einer Berufung weglaufen willst, es gibt immer ein Schiff, das nach Tarsis fährt. So was gibt es immer. Eine Person, die dir zustimmt, ja, stimmt, du hast auch recht, ja. Es gibt immer eine Tür, die aufgeht und die dir einen leichten Weg verspricht, oh ja, komm hier, die Abkürzung nehmen oder so. Es gibt immer Möglichkeiten, fromm zu leben, ohne Gottes Auftrag auszuleben. Ich weiß nicht, wie dein Schiff heißt auf dem Weg nach deinem eigenen Tarsis. Der eine kann jetzt zum Beispiel Familie heißen. Ich muss mich um meine Familie kümmern oder so. Schiff kann auch Arbeit heißen. Oder ich muss auch mal an mich denken. Oder sonst wie. Schiffe nach Tarsis haben viele verschiedene Namen. Nein, keine Frage. Du sollst deine Familie nicht vernachlässigen. Ja, jetzt nicht falsch verstehen. Und du musst dich auch um deinen Job kümmern. Das ist auch wichtig. Es geht nur um die Verhältnismäßigkeit. Es ging damals um die Rettung von Leben. Da ging es darum, dass Menschen sterben würden. Es ging darum, um die Rettung von Leben. Menschen sollen gerettet werden. Um diese Berufung spricht Gott noch heute aus. Gott spricht auch heute noch Berufung aus und es geht immer darum, dass seine Liebe, seine Gnade zu den Menschen kommt, dass Menschen gerettet werden, Menschenleben gerettet wird. Nun, zurück zu Jona, kaum auf See waren sie rausgesegelt, ne, kommt ein gigantischer Sturm. Wenn wir die nächste Folie sehen, ein Wahnsinnssturm tobt und die Seeleute, die waren wirklich schon einiges gewohnt, aber die hatten riesig Angst. und fingen an, die kostbare Ladung über Bord zu werfen. Wir verzichten lieber auf ein Jahresgehalt, als hier zu ertrinken. Jona ging wieder runter, unter Deck und schlief. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so auf See war, gerade in so einem kleineren Boot. Ja, ich mache das immer mal wieder. Und da kann man eine Erfahrung machen. Bei großem Seegang ist es nicht so günstig, unter Deck zu gehen, weil dann wird es dir so ein bisschen schummerig und so. Ne? Wirst du schnell seekrank. Habe ich selber auch erlebt. Habe da meine Erfahrungswerte mitgemacht. Also wir wissen nicht, warum Jona unter Deck ging. Vielleicht hat er mit dem Leben schon abgeschlossen. Ja, wir wissen es nicht. Der Kapitän musste ihn wecken und ihn auffordern, doch wie die anderen Seeleute auch zu beten. Also das muss wirklich eine heftige Situation gewesen sein, wenn der Kapitän des Schiffes an die Kabine anklopft, los, beten, wir gehen sonst hier alle unter. Es half nichts. Sturm tobte weiter. Sie warfen das Los, wer dafür verantwortlich sei, das Los trifft Jona. Und er erzählte, dass er vor dem Herrn davonlief. Damit war allen sofort klar, der Sturm galt ihm. Er war schuld am Sturm. Und Jona sagte selber, werft mich über Bord, dann wird sich der Sturm beruhigen. Die Männer sagten, nee, das können wir nicht machen, wir versuchen es nochmal mit Rudern, half auch nichts. Dann beteten sie zu Gott. Hey, das war eine Erweckung, wir haben alle zu Gott gebetet. Ja, Erweckung im Buch, die erste Erweckung. Und die hatten sich da bekehrt und so richtig klasse, aber es half nichts. Sie ruderten und es half nichts weiter, also Jona musste über Bord gehen. Das war das Todesurteil für Jona. Ganz kurze Zwischeninfo. Manchmal wird die Geschichte von Jona herangezogen, wenn es darum geht, jemanden loszuwerden. Den müssen wir über Bord werfen, wie Jona auch oder so. Eine Person, die irgendwie stört oder irgendwie sowas. Das ist Blödsinn, das ist falsch. Dafür kann man diese Geschichte nicht heranziehen als irgendwelche biblische Begründung. Erstmal hat Jona das selber gesagt, werft mich über Bord. Und das ist also nicht okay, die Jona-Geschichte für so etwas heranzuziehen als biblische Begründung. Das aber nur als Zwischeninfo. Nun, Gott ließ einen großen Wal kommen, der den Jona verschluckte und der Wal taucht ab, wieder runter, auf den Meeresgrund. 3 Tage und 3 Nächte lang im Wassergrab. Jona im Wal, das ist die Geschichte von Sterben, von Auferstehen. Jesus blieb auch 3 Tage im Grab und danach ist er auferstanden. Bei der Taufe bleibst du nicht 3 Tage unter Wasser. Das ist eine gute Nachricht. Ne? Aber es ist ein ähnliches Bild für Sterben und Auferstehen. Jona kehrt innerlich um und er erfasst die Gnade Gottes. Er fängt an zu beten. Er fängt an zu beten und führt da in dieses Gebet hinein und sagt, ich möchte diesen Auftrag tun, ich möchte es machen. Gott spricht zum Wal und der Wal spuckt den Jona wieder aus Land. Und jetzt geht's aufwärts auf einmal. Ja, aus den Tiefen des Meeres geht's raus aufs Land. Und dann spricht Gott wieder, so geh jetzt rauf nach Ninive. Und das tut er. Jona läuft durch die Stadt. Sie wird beschrieben als eine Stadt mit 120.000 Einwohnern. Das war damals für damalige Verhältnisse riesig. Man braucht 3 Tagesreisen, um durchzugehen. Und Jona predigt das Gericht Gottes. Ihr seid so boshaft und so schlecht. In 40 Tagen wird Ninive vernichtet werden. Und alle im Ninive, vom König bis zu den Tieren, tun Buße. Ja, Wahnsinnserweckung. Alle tun Buße. Und jetzt beginnt die eigentliche Geschichte, die eigentliche, der eigentliche Sinn von der Jona-Geschichte. Jetzt kommt das, worum es eigentlich geht in dieser Story. Die Sache mit dem Wal, was in jeder Kinderbibel so drin ist, das ist nicht die Hauptmessage, sondern jetzt kommt die eigentliche Message von Jona. Jetzt wird's interessant. Jona setzt sich auf einen Hügel rauf und wartet auf das Gericht Gottes. Er hat gepredigt, in 40 Tagen kommt das Gericht Gottes. Jetzt will ich das auch mal sehen. Aber Gott ist gnädig. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehren. Und da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Ja, also diese Erweckung, die dort stattgefunden hat in Ninive, die hat was bewirkt, auch bei Gott, dass er nämlich gnädig, seine Gnade da wirklich zum Zuge kam. Die Menschen haben Buße getan. Die ganze Boshaftigkeit, der Hass, der Betrug, Ungerechtigkeit, Mord, sie hörten auf damit und fingen an, vernünftig zu leben. Und Jona wurde sauer. Er wurde sauer darüber, dass Gott diese Stadt verstohnt hat. Jona ärgerte sich sehr darüber. Mal weiterlesen. Ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, hab ich das nicht gleich geahnt? Hab ich das nicht sofort gewusst oder so? Als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld, die ist so groß, deine Liebe, die kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Aber der Herr erwiderte nur, sag mal, Jona, ist das richtig, von dir so wütend zu sein? Ich wusste es doch, ja. Ich habe es doch von Anfang an geahnt. Du bist ein gnädiger Gott und du wirst die Stadt verschonen. Ich habe Gericht angekündigt und jetzt möchte ich auch Gericht sehen. Die Leute in Ninive, die haben das Gericht verdient. Aber nein, du bist gnädig. Na toll. Ich habe prophezeit. Ich habe in deinem Namen gepredigt, aber du wolltest die Menschen ja einfach nur auf richtigen Kurs bringen. Du wusstest das von Anfang an. Und du wolltest einen Prediger, der die Menschen einfach nur wieder auf richtigen Kurs zurückbringt. Also, warum floh Jona nach Tarsis? War ihm das zu viel Arbeit? Nein. War ihm das zu gefährlich? Nein. Er wusste, dass Gott sich über die Menschen erbarmen würde, dass er gnädig sein würde. Er wusste, dass wenn er Gericht predigt, dass Gott sich bestimmt erbarmt, weil Gott ein menschenverliebter Gott ist. Weil Gott ein menschenverliebter Gott ist. Und Jona hat Gericht gepredigt und es kommt nicht. Es trifft kein Gericht ein. Wenn ich aber Gericht predige, dann soll das auch eintreffen. Gott musste Jona erst einmal in diese absolute Verlorenheit vom Fisch führen, 3 Tage, 3 Nächte unten im Fisch, bis er selber die Gnade Gottes annehmen konnte. Und jetzt hat er Probleme damit, dass Gott auch anderen Menschen gnädig ist. Er ärgert sich. Er geht auf einen Hügel und baut sich ein kleines Sonnensegel und wartet jetzt ab, was mit der Stadt geschieht. Die Sonne, die ist ganz schön heiß im Irak und die sticht. Und wir lesen da weiter, da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Und Jona freut sich über die Pflanze. Ja, Gott gibt Jona Grund zur Freude. Das war ein Wachstumswunder. So innerhalb von kurzer Zeit so eine Staude, etwas mehr Schatten, das war klasse. Da kann ich jetzt noch besser warten und gucken, was mit Ninive passiert. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzel des Rizinus zerfressen und die Staude welkte und war dürr. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühenden Ostwind und die Sonne brannte Jona auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser als weiterzuleben. Und da fragte Gott ihn, ist es recht von dir, wegen der Rizinusstaude so zornig zu sein? Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Und der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Moment abmühen müssen, nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du diese Staude gerne verschont. Ich aber soll Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, dazu noch so viele Tiere. Mit dieser Frage endet das Buch Jona. Damit ist das Ende vom Buch erreicht. Ich soll Ninive nicht verschonen, die 120.000 Menschen nicht verschonen? Doch, Jona, das tue ich. Ich verschone die Menschen, weil ich ein gnädiger Gott bin und weil ich sie liebe, weil ich Menschen mag, Jona. Ich bin froh, dass du sie zur Umkehr gebracht hast. Ich bin froh, dass ich sie verschonen darf. Nein, ich bringe nicht gerne Gericht über Menschen. Ich rette gerne Menschen. Ich soll Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben. Das Buch Jona, das beschreibt, wie ernst Gott seine Gebote und Weisungen nimmt. Denn eigentlich soll ja die Stadt untergehen. Ja, eigentlich hieß es ja zu Jona ganz am Anfang von dem Buch, geh in die große, mächtige Stadt Ninive. Kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an, ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann das nicht länger mit ansehen. Gott nimmt Bosheit, Hass und Ungerechtigkeit ernst. Das nimmt er nicht auf die leichte Schulter. Gott nimmt Sünde ernst. Da ist mit ihm nicht zu spaßen. Gott ist ein heiliger Gott. Und gleichzeitig beschreibt das Buch Jona, wie seine Gnade ist. Wie menschenverliebt er ist. Denn wir lesen halt auch in einem weiteren Vers, Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Diese beiden Dinge kriegen wir Menschen schwer zusammen. Gott ist heilig und er ist gnädig. Beides. Diese zwei Pole, die haben Jona innerlich zerrissen. Ja, was denn nun? Ist es ein heiliger Gott oder ein gnädiger Gott? Und die Antwort ist, Gott ist beides. Heilig und gnädig. Man kann mit ihm nicht spielen. Bosheit bleibt Bosheit und er verabscheut Hass und Ungerechtigkeit. Das wusste auch Martin Luther. Ja, das wusste auch er. Auch obwohl er die Gnade entdeckt hat, war das für Martin Luther immer klar. Gott ist ein heiliger Gott. Aber man kann jederzeit umkehren und seine Gnade erleben. Und Gott tut alles, damit Menschen seine Gnade erleben können. Du hattest uns am Anfang vom Gottesdienst einen Bibelvers vorgelesen, aus Römer 1, Vers 17. Kannst du uns den noch mal kurz vorlesen, weil der sehr gut passt? Was der Apostel Paulus dort schreibt.
Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns alleine auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben,
ja, danke schön. Durch das Evangelium zeigt Gott, wie er ist. Durch das, was er am Kreuz getan hat. Und dort zeigt er, dass er Sünde ernst nimmt, aber dass auch seine Gnade grenzenlos da ist. Für jeden Menschen, ein menschenverliebter Gott. Und Gott will jede Möglichkeit nutzen und jeden Weg nutzen, um Menschen zu retten. Er hat schon das absolut Äußerste gegeben, nämlich sich selbst. Hat er für dich getan, für mich getan und das will er für alle anderen auch tun. Und deswegen die Geschichte von Jona, die stellt an jeden von uns die Frage, wie sehr wünsche ich mir Gnade für all die Menschen, die da draußen sind. Für die Menschen, die du auch teilweise gar nicht kennst, für die Menschen, die sich vielleicht schlecht verhalten, boshaft, ungerecht, sonst irgendwie was. Wie sehr wünschen wir uns Gnade Gottes für diese Menschen? Wie sehr wünschst du dir die Gnade? Gott wünscht sie sich so sehr. Was bist du bereit zu geben, damit diese Gnade Gottes immer mehr Menschen retten kann? Was bist du bereit? Bist du bereit, rauszugehen und das zu erzählen? Wie sehr bist du bereit, gegen Boshaft, Ungerechtigkeit vorzugehen, um dann die Gnade Gottes bei den Menschen zu sehen? Wir Christen, gerade wenn man so ein paar Jahre schon dabei ist, wir alle wissen, was wir mit unseren Worten antworten müssen. Wir kennen uns damit aus, was die richtigen Antworten sind. Ja? Aber die Frage ist, wie sehen unsere Taten aus? Wie sieht unser Lebensstil aus? Ich möchte gern meinen Teil dazu tun, meinen Beitrag leisten. Ja, ich weiß, das kostet Aufwand. Ich möchte, dass die Menschen sich bekehren, dass sie die Gnade Gottes erleben, dass sie zu Gott finden, dass sie Leben haben. Ich habe dir am Anfang gesagt, schau doch mal nach links und rechts, wer alles so da ist oder so. Freu dich über die Menschen, die hier sind. Jetzt mach doch mal eine Zukunftsübung, eine Futurübung. Stell dir mal vor, wer jetzt alles hier noch weiter sitzen könnte. Ja, wenn der Raum alles voll wäre mit Stühlen, wer alles hier sitzen könnte. Welche Menschen stellst du dir hier vor, die alle hier sitzen könnten? Welche Menschen denkst du, das kann ich mir überhaupt gar nicht denken? Wir in Bad Hersfeld, wir haben als ein Teil von unserer Gemeinde eine Motorradarbeit. Motorradfahrer, wir haben zweimal im Jahr einen Biker-Gottesdienst und unsere Jungs, die haben so Kontakte zu verschiedenen Motorradclubs und so. Ich sag dir, da kommen Leute zu uns im Gottesdienst, da bleibt dir manchmal die Luft weg. Da denkst du nur, Eieiei, krass. Und die bekehren sich. Die bekehren sich. Das ist wirklich stark. Die erzählen dir von ihrem Leben und so. Das ist toll. Und es kommen auch ganz andere Typen zu uns. Die bekehren sich. Finden die Gnade Gottes. Menschen, wo man manchmal denkt, ach, wirklich der? Hey, ja. Für alle, für absolut alle. Und das wünsch ich dir, dass du diesen Glauben hast, diese Sicht hast, für wen die Gnade Gottes alles da ist. Wir haben einen menschenverliebten Gott. Ich würde gerne jetzt, ich komme zum Schluss, mit uns beten. Und wenn die Lobpreiser nochmal nach vorne kommen könnten, das wäre toll. Sven und Martin. Lieber Sven, ich weiß gar nicht, wie deine Frau heißt. Bitte? Jenny, sing die auch mit jetzt noch. Das ist toll. Das finde ich klasse. Genau, lasst uns nicht in diese Jona-Falle tappen, sondern lasst uns Gottes Herzschlag spüren. Er möchte Menschen retten. Er möchte Menschen hier aus dem Wetteraukreis retten, aus dem Vogelsbergkreis retten, all das, was so drumherum ist bei euch an Städten und so. Ich weiß nicht, in eurem Einzugsgebiet, so in den, ich sag mal, nächsten 15 bis 20 Autominuten, wie viele Menschen da leben. Keine Ahnung. Habt ihr so ungefähr einen Überblick, wie viele Menschen leben hier so 15, 20 Autominuten drumherum? Was schätzt ihr? Auf wie viel kommt man? 60.000, 80.000? Na? Okay, ja. Bisschen viel? Ich kenne mich jetzt hier mit der Topografie nicht aus. Aber es sind einige Tausende. Einige Tausende Menschen. Hey, und dafür möchten wir die Gnade Gottes hineingeben. Ich wünsche uns, dass wir zusammen jetzt da auch beten, dass wir uns Zeit nehmen, wenn wir jetzt das nächste Lied hören, das nächste Lied zusammen singen und dass uns das ins Herz geht und sagt, ja, ich möchte diese Gnade Gottes, seine Liebe, diese Menschen, dieser menschenverliebte Gott, seine Liebe auch mit rausbringen. Von daher lade ich uns ein, kommt, wir stehen zusammen auf und lasst uns dieses Lied singen und währenddessen noch beten.